elektronischer Raum, physischen Raum.
Playback. In der von Aktion Bleiberecht organisierten Reihe Hintergründe zu sicheren Herkunftsstaaten war am Mittwoch, den 3. Februar, Max Prüm zu Gast in der Freiburger Universität. Max Prüm ist Journalist und Autor, der in Bayern aufgewachsen ist, und er ist Dozent für Philosophie und Geschichte, unter anderem auch als Gastdozent an der Uni in Pristina im Kosovo. Sein Vortrag zeigt augenscheinlich, wie die neoliberale Politik auch Deutschland Fluchtursachen schafft. Eingangs ging es um die Armut im Kosovo. 18% leben laut offizieller amtlicher Statistik von 1 Euro pro Tag. 36-37% der Bevölkerung haben weniger als 2 Euro am Tag zum Leben. Und das bei Preisen, die vergleichbar sind mit Deutschland, in manchen Bereichen sogar mit der Schweiz.
Das Einzige, was ein bisschen günstiger ist in Kosovo, obwohl auch dort die Preise steigen, ist der Kaffee und sind die Zigaretten. Alles andere hat bundesdeutsches Preisniveau, so, und liegt zum Teil drüber. Zum Beispiel Hygieneartikel. Ich brauchte letztes Jahr im Winter mal ein paar Hygieneartikel. Die sind wesentlich teurer wie hier. Muss ich viel mehr ausgeben. Ja, so ein bisschen Parfüm, sonst was brauchen Männer hin und wieder auch, ja, nicht nur Frauen. Teurer wie hier. So, und da sagt man, ja gut, was ist das für ein Zustand? Ich sage, dieser Zustand ist katastrophal. Auf der anderen Seite hat Kosovo, und da braucht man gar keine große soziologische Studie zu betreiben, sichtbar mit dem Auge eine absolute Zweiklassengesellschaft zu bieten. Also Zweiklassengesellschaft heißt, dass ungefähr 6% der Bevölkerung in enormen Reichtum lebt. So, diese 6% der Bevölkerung sind meist identisch mit den führenden Kräften aus der politischen Kaste des Landes. Sondern da spielt sich in Kosovo immer Folgendes ab, wenn ich sage, man kann das mit den Augen sehen. Also ich kenne in Pristina Lokalitäten und Kaffeehäuser, die von der Innenausstattung her in München nicht zu finden sind. Da hast du Goldbeschläge, da hast du Marmorbeschläge, da stehen Leute am Eingang. So, und dann kommt plötzlich ein schwerer Range Rover vorgefahren, irgendein neuer Mercedes, dann wird wie in einem schlechten Mafia-Film, ja, also à la Corleone, so wird dann die Türe aufgerissen, dann kommt jemand raus, so hat die Hand so drin, wirklich so, ja, also Mafia-Film, habe ich gesagt, und dann kommt sie mit der Original-Gucci-Tasche, keine Fälschung, dann kommt er mit dem Original-Armani-Anzug, so, und dann wird die Türe aufgemacht für dieses super Luxus-Restaurant. Dann gehst du 5 Meter weiter, da hängen dir Kinder an der Hose. Also Kinder, die betteln oder die dir was verkaufen wollen. Ja, die sagen dann normalerweise Zigarrenbuschel, ja, also Zigaretten oder Telefonkarten, sowas. Also man sieht das eigentlich mit dem Auge, wie sich die Gesellschaft teilt. Nämlich in extrem arm, in arm und sehr, sehr reich. So, das ist etwas, was man in Deutschland nicht so auf den ersten Blick sieht. Ja? Also in Deutschland, der Arbeiter wird zwar ausgebeutet, aber eine halbwegs passable Jeans ist noch irgendwie drin. Und selbst wenn sie vom Kiek ist. Ja? In Kosovo siehst du diese Klassengesellschaft sofort. Es könnte ein kluger Mensch aus der Politik oder ein dummer Mensch, je nachdem wie er das werden wird, kommen und sagen, ja, aber das sind doch keine Fluchtursachen. Und seine Freunde, wieso sind das keine Fluchtursachen? Ist Hunger. Also Milch zum Beispiel kostet das gleiche oder ist teurer wie in Deutschland, der Liter Milch. Wieso ist Hunger eigentlich keine Fluchtursache? Frieren im Winter. In Kosovo sind die Winter zum Teil kälter wie in Deutschland. So, sehr viele Leute können die Heizungskosten nicht mehr bezahlen oder sind gar nicht angeschlossen. Das heißt, sie frieren im Winter. Das ist für mich eine reale Fluchtursache. Hunger und Kälte sind Fluchtursachen. So, diese ganze Diskussion, die wir in Deutschland haben über Wirtschaftsflüchtlinge und politische Flüchtlinge, ist für mich eine komische und seltsame bzw. menschenverachtende Debatte. Noch dazu, wo ich solche Debatten historisch schon mal hatte. Ich habe mir kürzlich die Tage mal die Konferenz von 1938 am Genfer See angeschaut. In Ewan gab es eine Konferenz über die Aufnahme von Juden und Jüdinnen, die vor Hitler geflüchtet sind. Sondern da wurde ein Aufnahmestopp beschlossen. So, und jetzt zitiere ich wörtlich aus dem Protokoll 1938 bezüglich jüdischer Emigration damals nach Belgien. Da hieß es in der Erklärung der belgischen Regierung, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, also die Juden aus Deutschland. Im Übrigen haben wir in Belgien die Obergrenze erreicht. Kommt mir alles sehr vertraut vor. Obergrenze, ja, gibt es doch was. Also ich komme aus München, da gibt es einen, der sagt das dreimal am Tag oder zehnmal. Die australische Regierung erklärte auf dieser Konferenz 1938, nee, wir nehmen keine Juden, die passen nicht, wortwörtlich wieder, die passen nicht zur australischen Gesellschaft. Im Übrigen wollen wir kein Rasseproblem uns nach Australien importieren. Das heißt, die ganze Debatte, die wir führen, ist eigentlich keine neue Debatte, sondern eine uralte Debatte. Was passiert mit Menschen, die unterdrückt werden? Was passiert mit Menschen, die in Not sind? Was passiert mit Menschen, nachdem die ökonomische Unterdrückung da ist, im nächsten Schritt auch politisch verfolgt werden? Ist eigentlich aktuell, ja? So, und Geschichte scheint sich in einem bestimmten Maß, nie absolut, heute und hier zu wiederholen. Noch dazu darf man Ökonomie und eine ökonomische Lage, soziale Lage, niemals trennen von der politischen Situation und von der politischen Vorgabe. Also in Kosovo zum Beispiel, das ökonomische Desaster, das soziale Desaster, haben nicht die Kosovaren zu verantworten, sondern haben ganz wesentlich die Leute zu verantworten, die von 1999 bis 2008 die UNMIG-Mission, die UN-Mission in Kosovo leiteten und seit 2008 die EURECS-Mission in Kosovo, die Europäische Rechtsstaatsmission. So, wieso haben sie da ökonomisch viel verbrochen? Durch politische Entscheidungen. Ist sehr einfach. 1999, als der Krieg zu Ende war in Kosovo, dachten sich die Bauarbeiter von dem ehemaligen Bauarbeiterkombinat Ramis Sadiko, was es in Pristina gab und in Prizren, was mal über 5000 Beschäftigte hatte, so jetzt geht's los, ja? Jetzt können wir arbeiten. Ist ja auch viel zerstört, es gibt viel zu tun für ein Baukombinat. So, sie mussten nur erfahren, sie haben keinen einzigen Bauauftrag bekommen. Diesen Bauauftrag haben ab 1999 bis 2002 im Wesentlichen Firmen aus Mazedonien erhalten und besonders stark die deutsche Firma Hoch- und Tiefbau. So, und Ramis Sadiko hat man ohne Aufträge gelassen, hat es dadurch vollständig entwertet. Es gab dort mal 5000 Beschäftigte. So, vor einigen Jahren wurde Ramis Sadiko endgültig privatisiert und übrig geblieben sind 300 Beschäftigte in drei verschiedene Firmen aufgeteilt, die alle demselben gehören, nämlich Becet Pazoli, also dem reichsten Mann Kosovas, also ein zigfacher Multimillionär. So, auf den offensichtlich auch die Bundesregierung steht, weil sie spricht ja von einer soliden politischen Kaste, der spielt auch politisch immer noch, obwohl er das letzte Mal mit seiner Liste aus dem Parlament geflogen ist, eine ziemliche Rolle. So, von 1999 bis 2008 leitete das vierte Büro der UNMIG den sogenannten Privatisierungsprozess in Kosovo. In Kosovo gibt es nur eins, was auf der Agenda der Internationalen steht. Nämlich Privatisierung, Privatisierung, Privatisierung und freier Markt. Trägonelier. Ja, das hört man die ganze Zeit. Also immer bei jeder Nachrichtensendung. So, einer der Hauptmanager dieses Privatisierungsprozesses, wie er eingeleitet wurde, war ein gewisser, da dürft ihr euch was sagen, ein gewisser Graf Lambsdorff. Also Graf Lambsdorff ist jetzt Vorsitzender der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament und der Sohn des alten Grafen Lambsdorff. So, wie sind die mit den ökonomischen Problemen Kosovas umgegangen? Ich will dazu sagen, ich war im Winter 1999-2000 in Kosovo und war eingeladen von der Bergarbeitergewerkschaft in Mitrovica. Das ist im Norden von Kosovo. Und da gab es früher mal das Kombinat Trepča. Trepča war mal bis 1989 im Weltmaßstab an dritter Stelle, was den Abbau, die Abbaumenge von Chrom, Nickel, Kupfer, Blei anbelangt hat, an zweiter Stelle in Europa. Nebenbei hatte diese Mine neben diesen Rohstoffen, die ich genannt habe, auch noch jede Menge Gold- und Silbervorkommen, relativ leicht abzubauen. Im Jahr 1999 wurden die Bergarbeiter, die 95 von Milosevic alle entlassen wurden, wieder in ihre Minen hinein. Sie sagt, ja, die Minen gehören uns, unsere Entlassung war mal widerrechtlich. Es ist Arbeitergruppeneigentum. Sie durften über 2 Monate nicht hinein. Die französischen KFOR-Soldaten haben sie daran gehindert. Nach 2,5 Monaten durften sie hinein, weil sogar die UNMIG festgestellt hat, Bergwerke, wenn sie auf die Dauer nicht gewartet werden, laufen Gefahr abzusaufen. Also die gehen zugrunde, ja, da kommt Wasser durch, da muss was gemacht werden. Also Ende 99 durften die Bergarbeiter hinein, aber nicht um zu arbeiten, sondern um die Mine im Stand zu halten. So, die Arbeiter haben sich das nur so vorgestellt, die haben im Winter 99-2000 sich mit ihrer alten Direktion zusammengesetzt, die Minenarbeiter, und haben ein fast 200-seitiges Werk erstellt und haben gesagt, wir brauchen einen 200 Millionen Euro Kredit, um die Produktion wieder in Gang zu bringen. Und bereits nach einem Jahr haben wir die 200 Millionen wieder herin. Und den Rest, den erzielen wir als Profit, als gesellschaftliches Einkommen. Dann haben sie diese fast 200 Seiten an die UNMIG, an das vierte Büro geschickt und an den damaligen Präsidenten Ibrahim Rugova. So, was ist passiert? Nach einigen Monaten antwortete zunächst der Präsident Ibrahim Rugova, relativ höflich, ja, Tenet der Ruhe und so weiter, ja, Höflichkeitsfloskeln. Also ich, vielen Dank für Ihre Vorschläge, geprüft und so, aber in Wirklichkeit ist das eine Angelegenheit der UNMIG und er hofft auf ein positives Ergebnis, fertig. Die UNMIG hat geantwortet im Frühjahr 2000 auf dieses 200-Seiten-Werk mit 2 Sätzen. Die haben geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, Ihre Vorschläge sind machbar und realistisch, nur wir haben andere Prioritäten. Wir setzen auf Privatisierung. Punkt, fertig. So, seit 2004 dürfen einige hundert Bergarbeiter in Trepča auf Probe, und man kriegt, sie kriegen auch ein bisschen Lohn, auf Probe arbeiten. Sie arbeiten nur auf Probe. Das durchschnittliche Lebensalter dieser Bergarbeiter liegt bei 58,5. Und man kann feststellen, natürlich bei Bergarbeitern, die 58,5 sind im Durchschnitt, ist die Produktivität relativ niedrig. Ist so, ja? Sie haben auch nicht das Recht, dass sie neue Leute ausbilden. Also Leute im Bergbau anlernen. Das dürfen sie nicht tun. Wieso läuft das so? Weil Trepča privatisiert werden soll nach wie vor. So, wenn ich hier Leute auf Probe über einige Jahre arbeiten lasse und sie werden immer älter und die Produktivität nimmt ab, dann sinkt der ganze Wert. So, man kann im Geschäftsbericht von ThyssenKrupp und zum Teil auch von Siemens nachlesen, dass man mittlerweile ein sehr starkes Interesse an den Minen von Trepča hat. Aber nur an den Mineralvorkommen, an den natürlichen Reichtümern, nicht an dem Kombinat. Trepča war früher nicht nur etwas, was Mineralstoffe abgebaut hat, sondern es wurde auch Verarbeitung durchgeführt. Das steht nicht auf der internationalen Agenda des neoliberalen Kapitalismus, sondern steht auf der Agenda, Trepča billig zu erwerben und dann über die Straße der Nation, Rugaj Kombat, diese Reichtümer Kosovos über eine sehr teuer errichtete Autobahn, die mittlerweile fertig ist, die geht von der serbischen Grenze bis nach Albanien, bis zur Adria, abzutransportieren. So, darum geht's. Verarbeitung? Überhaupt nicht. Das heißt, Kosovo ist ein kolonialer Status zugedacht. per excellence zu dieser Rugai-Kombi folgendes, Straße der Nation, Autobahn, ja? Die wurde vor einigen Jahren gebaut. Man weiß bis jetzt, dass der Preis bei etwas über 1 Milliarde Euro liegt. Den genauen Preis gibt die Regierung nicht bekannt, ach so demokratisch, hast du gesagt, ja? Gibt sie nicht bekannt, auch dem Parlament nicht bekannt. Wird nicht bekannt gemacht, weil man davon ausgeht, dass es 1,3, 1,4 Milliarden Euro kostet. Der Abgeordnete der oppositionellen Bewegung für Selbstbestimmung, Revisia Vendosie, Recep Selimi, hat vor einigen Monaten mal im Parlament vorgerechnet, was der Kilometer Autobahn in Kosovo kostet. Er sagt, der Kilometer Autobahn, und so groß ist die Strecke ja gar nicht, kostet in Kosovo dreimal so viel wie ein Kilometer Autobahn wie in Österreich und wie in der Schweiz. Also wir haben die teuerste Autobahn in ganz Europa in Kosovo. So, und wer hat diesen Deal eingefädelt? Wer hat diesen Deal eingefädelt? Da gab es mal als vorletzten Botschafter der USA einen gewissen Christopher Dell. So, Christopher Dell ist mittlerweile außer Dienst als Botschafter, aber er befindet sich in der Geschäftsleitung der Firma Bechtel. Und er ist zuständig seit einem halben Jahr für Geschäfte des US-Giganten Bechtel auf dem Balkan und für Afrika. Da war er nämlich zuvor mal als Botschafter. Das läuft. So, jetzt wurde wieder eine neue Autobahn gebaut. Zwar von Pristina nach Skopje, Skup. So, der Preis ist wiederum nicht bekannt. Bekannt ist nur, Christopher Dell, der Ex-US-Botschafter, hat das sozusagen eingeleitet und initiiert. Wie Privatisierungsprozesse laufen in Kosovo, kann man wunderbar nachlesen in der linksliberalen israelischen Zeitung Haaretz. Im Jahr 2006 wurde in Drenas die relativ moderne Firma Ferronickel privatisiert. Zur Privatisierung gehört in Kosovo immer, dass es da ja, Ausschreibungen gibt. Es läuft über zwei Formen. Spin-off normal oder Spin-off spezial. Also es wurde über Spin-off spezial ausgeschrieben, das heißt, da wird irgendwie noch festgelegt, was da produziert wird, wie viel beschäftigt sein müssen etc. So, die Firma Alpharon hat 2006 die Ausschreibung Ferronickel in Drenas gewonnen mit einem Angebot von 34, noch was Millionen Euro. Es gab zur gleichen Zeit einen zweiten Anbieter, ein schwedisches Unternehmen, die boten 46 Millionen. Also wie ist das möglich, dass jemand, der 34 Millionen bietet, gewinnt gegenüber jemandem, der 46 Millionen bietet? Sehr einfach. Also ich bin mal ins Hotel, ins Grand Hotel in Pristina gegangen, altes Hotel, ja, traditionelles Hotel, und ich kann Hebräisch ungefähr so, wie ich Deutsch kann. So, und da sitzen zwei israelische Staatsbürger, die aus Kasachstan kommen und in London ihr Büro haben, sitzen im Grand Hotel in der Cafeteria und quatschen. Und das sind die Haupteigentümer der Firma Alpharon, die Ferronickel erworben haben. Und die schimpfen ungeheuer, und zwar ohne Diplomatie. Ja, weil sie sich denken, in Pristina, Kosovo versteht man viele Sprachen, Deutsch versteht man, Englisch versteht man, Italienisch vielleicht, aber Hebräisch doch nicht. Gut, ich verstand alles, jedes Wort, habe mir so ein bisschen Notizen gemacht, so getan, als ob ich ihn in der Zeitung lese. So, und die beiden Herren, das waren geschickte Mafioso. Geschickte Mafioso, mit denen in Israel zum Beispiel niemand Geschäfte macht. Die sind dort landesweit bekannt. Ja. Man sagt mit denen nicht, das sind Kriminelle. Also die machen das am Balkan, in Russland und so weiter. So, die haben gesagt, verdammt nochmal, hier in Kosovo, das sind ganz schöne Idioten. Da meinten sie die Regierungsspitze. Da sagt der andere, ja, wir haben den Ministerpräsidenten, den damaligen Ministerpräsidenten, Agim Ceko, kann man nachlesen in der HRS. Die haben das auch dokumentiert dann später. Wir haben Agim Ceko 1 Million schwarz gegeben. Wir haben dem damaligen Oppositionsführer Hashim Thaçi 1 Million Euro schwarz gegeben. So, und dann gibt es einen besonderen Idioten, jetzt wiederhole ich wörtlich, den damaligen Wirtschaftsminister Buya Dugori, dem haben wir auch 1 Million gegeben, aber jetzt ist der Typ so blöd, kaum hat er die Million, schon fängt er an, ein neues Haus zu bauen. Schon hat er einen neuen Range Rover. Und jetzt hat er sogar eine neue Frau. Sag mal, sind die bescheuert hier? Also das Gebiet ist ungeheuer klein, so, und die müssen sofort ihren Reichtum auf die Schnelle zur Schau stellen. Also da hat man gemerkt, das sind kluge Mafioso, die sagen, das macht man doch ein bisschen langsamer, das lässt man durch die Banken laufen. Also in ihrer Unzufriedenheit im Grand Hotel, so mit den örtlichen, neureichen, primitiven Mafioso, die sich politische Elite Kosovas nennt. So, und jetzt ist es so, der von Ihnen am stärksten kritisierte damalige Wirtschaftsminister ist gegenwärtig der Dekan der Philosophischen Fakultät in Pristina, Vuja Dugoli. Und da gibt es so einen schönen Witz unter den Studenten. Da sagen die Studenten immer, oh, ich Minister per Ökonomik, also war Ökonomieminister, kam, schied Veronikel, hat verkauft Veronikel. So, und jetzt hat er Zeit für Philosophie. Also, das läuft so wirklich. Studenten sind da oft relativ klug. So, wie ist die Situation jetzt in diesem Veronikel? Veronikel hat bedeutet, vor der Privatisierung haben da 2000 Menschen Arbeit gehabt. Nach der Privatisierung nur noch 1000. Die Belegschaft wurde um 50% reduziert. So, in Drenas, wenn man das, ich war einige Male in Drenas. Wie ich das erste Mal in Drenas war, in der Nähe von Veronikel, haben mir Leute gesagt, aus Pristina nimmt man Asthma-Spray mit. Ich habe gesagt, wieso Asthma-Spray? Ich habe kein Asthma. Ich rauche zwar, aber ich habe noch kein Asthma-Spray benutzt. Nein, du brauchst in Drenas, wenn du das nicht gewohnt bist, ein Asthma-Spray. Okay, Asthma-Spray mitgenommen. Steig aus in Drenas aus dem Wagen in der Nähe der Firma Veronikel und sofort, ja, sofort Spray. So, dann gehe ich in das medizinische Zentrum, was es in Drenas gibt. Da gibt es einen sehr vernünftigen Doktor, einen albanischen Doktor. Und der sagt, wir haben hier in Drenas ein absolutes Armageddon. Also der Herr Doktor war sogar ziemlich bibelfest. Also Armageddon, diese endzeitliche Schlacht im Neuen Testament, ja, ist eine blutige Angelegenheit, bis zum geht nicht mehr. Er sagt, wir haben seit der Privatisierung folgende Realität hier in Drenas. Jeder Zweite ist Asthmatiker. Ob jetzt alt oder jung, ja, so eine Rate hast du in Deutschland nicht. So, und wir haben ein Krebsrisiko, das 80 Mal so hoch ist wie sonst in Kosovo. Und das sieht man auch. Man braucht in Kosovo oft nur die Augen aufzumachen. Dann frage ich mich, wie kommt die Bundesregierung auf so seltsame Texte? Also, wenn man da sich die Bäume anguckt, so die Bäume haben keine normalen Blätter. Also nicht dieses Grün, nicht dieses Gelblich, was sich ein bisschen verfärbt zu bestimmten Jahreszeiten, sondern die Bäume dort sind golden. Du meinst, du läufst durch einen goldenen Wald. In Wirklichkeit heißt das, es ist total vergiftet. So, dann habe ich mit Bauern gesprochen, speziell mit einem. Der hat mir dann zu Bayram, schneidet man öfters Kühe auf, ja? Ist so, um was zu essen zu haben. Sagt er, die Kuh kann ich wegschmeißen. Zeigt mir die aufgeschnittene Kuh. So, und die war innen drin total schwarz. Wieso war sie schwarz? So, weil schlicht der gesamte Dreck aus der Firma in die Böden geht. Dann nimmt der Bauer eine Schaufel, sticht in den Boden und sagt, schau, lang mal hin. Oder schau sie nur an. Weil der ganze Boden von ihm war voller Öl. Und deswegen die Kuh, die schwarzen Innereien. Das heißt, er kann auch keine Milch mehr verwandeln. Die Bauersfrau sagt zu mir, bitte langen Sie nicht in den Rasen hinein. Weil nach ein paar Minuten fängt es an, spätestens nach ein paar Minuten zu jucken. Gibt's nicht, probiere ich mal. Hat tatsächlich angefangen zu jucken. Schaut immer aus dem Haus, wenn die Kinder spielen und die fallen auf den Rasen, sie müssen sofort ins Haus und sich die Hände waschen. Also das ist Realität. Dann habe ich noch die Frage gestellt, gibt es hier irgendwelche Kontrollen einer Umweltbehörde oder von Arbeitsinspektoren? Hat es geheißen, ja, diese Kontrollen gibt es. Die finden so zweimal im Jahr statt. So, und diese Kontrollen kündigen sich 2 Monate vorher an. Muss ich auch mal überlegen. Also angenommen, ich hätte irgendwie 10.000 Euro geklaut. Die Polizei wüsste davon und würde 2 Monate vorher ankündigen, sie machen bei mir in 2 Monaten eine Hausdurchsuchung. Also wir würden das ausgeben, würden die was finden. Nee, sie würden nichts finden. So läuft dann die Kontrolle ab. Und ich glaube nicht einmal, dass es so bewusst abläuft. Sondern normalerweise ist es dann so, die gehen außen einmal um die Firma herum, diese Kontrolle, und dann geht man mit der Geschäftsleitung Abendessen. Das Management ist griechisch, ja, die Eigentümer aus Kasachstan. So, da geht man Abendessen, das ist immer sehr feudal, da gibt es auch Berichte in Drenas. Und ich vermute, dass da auch wieder so Briefe unter dem Tisch oder über dem Tisch, je nachdem, herumgehen. Zur Privatisierung generell. Generell, der Privatisierungsprozess hat 77.000 Arbeitsplätze bis dato gekostet. Der Erfahrungswert der Gewerkschaften ist, dass bei jeder Privatisierung ca. 50% der Arbeitsplätze wegfallen. Nach den Gesetzen des Landes, komm wieder zu dir, ja, sind wir so gesetzestreu, wobei ich das Gesetz sogar für scheiße finde, wird nach den Gesetzen aus der Milosevic-Periode privatisiert. Immer noch, aus der Milosevic-Periode. Das heißt, die Arbeiter sind Eigentümer nur zu 25%. Sie müssten eigentlich eine Abfindung kriegen von 25%. In aller Regel kriegen sie diese Abfindung nicht. Obwohl es das Gesetz vorschreibt, ja? Also nicht einmal das. Das heißt, sie werden nur arbeitslos, sie werden auf die Straße geworfen. Und so kann man beobachten in Pristina, direkt vor dem Regierungssitz, auf dem Skanderbeo-Platz, sitzen seit 620 Tagen Arbeiter aus Fedesei von einer Turbinenfabrik und streiken gegen die Privatisierung ihrer Fabrik. Das heißt, sie streiken auch dagegen, dass sie keinerlei Abfindung gekriegt haben, aber das dürfen sie, weil das stört nicht. Sie sind ja schon draußen. So, und da schickt man dann einen westlichen Beobachter vorbei und kann sagen, ach so funktioniert hier die Demokratie, hier kann gestreikt werden, hier wird demonstriert, etc. Weiter zum Privatisierungsprozess, wenn etwas privatisiert ist, wie zum Beispiel die Stromverteilung, KDS, die wurde privatisiert 2012. So, mit der Privatisierung gab es eine sofortige Preiserhöhung, die sich auf 50% eingependelt hat. Also um 50% wurde der Strompreis teurer. Ja? So, dann, wer sind diejenigen, die da Eigentum erworben haben an der KADS? Das ist die Firma Cedi Glimak. Cedi Glimak hat die KADS für einen Preis erworben, das haben Gewerkschafter ausgerechnet in Kosovo, was nach 1999 die Reaktivierung und Wiederherstellung der Stromversorgung in einem einzigen Landkreis, nämlich in Istok, gekostet hat. Das heißt, für einen Apfel und ein Ei haben sie die gesamte Stromversorgung Kosovos, die Stromverteilung, in die Hand gekriegt, aber sofortige 50%ige Preissteigerung. So, und die Eigentümer der Firma Cedi Glimak, so klein ist die Welt, sind alle verwandt mit dem türkischen Möchtegern Sultan Erdogan. Ist so. So, der Flughafen in Pristina, Adem Yashari, wurde privatisiert. Vor der Privatisierung gab es ein Abkommen zwischen den Gewerkschaften und dem neuen Eigentümer, dass mindestens 500 Euro den Menschen am Flughafen bezahlt wird. So, 2,5 Monate nach der Privatisierung hat die Firma plötzlich gesagt, die türkische Firma Limak, wieder enge Verbindungen zu Recep Erdogan. Jetzt werden so und so viele Leute über Subunternehmen auf der Basis von 150 Euro pro Monat beschäftigt. So, dann gab es eine Betriebsversammlung am Flughafen. Dann wurde darüber gesprochen, ob man nicht dagegen streikt. Und was ist passiert? In diese Betriebsversammlung drang die kosovarische Polizei ein und das Ganze hat man gefilmt, wirklich gefilmt. So holte die Betriebsräte aus der Versammlung, knüppelte mehrere Arbeiter zusammen und man zeigte das abends im Fernsehen. Im KOA-TV war das zu sehen und auch im offiziellen staatlichen Fernsehen. Ich habe mir gedacht, wieso ist das zu sehen? Aha, wenn es nichts mehr bringt, wenn Arbeiter schon arbeitslos sind, dann dürfen sie streiken. Aber wenn sie wichtig sind, dann wird geknüppelt, dann setzt man auf brutale Gewalt, um den Beschäftigten zu zeigen, das passiert euch, wenn ihr wirklich streikt. Sondern den westlichen Leuten, diesen oberflächlichen Beobachter, spielt man vor, ja, ihr gibt Streikrecht. Es gibt viele Rechte in Kosovo, es gibt ungeheuer viele Rechte auf dem Papier. Also es gibt seit 2003 einen Kontrakt sozial, also Sozialvertrag, zwischen den Gewerkschaften und der Regierung. Wer sich das einmal durchliest, könnte meinen, in Kosovo herrschen fast schon paradiesische Verhältnisse. Also was den Kündigungsschutz angeht, die Urlaubsregelung angeht und so weiter, ist zum Teil wesentlich besser geregelt wie hier in Deutschland. Nur steht halt auf dem Papier. Es hat nichts mit der Realität zu tun. In jeder privatisierten Firma hast du keinerlei Kündigungsschutz. Hast du keinerlei wirklich geltende Arbeitszeit. Es wird geheuert und gefeuert bis zum geht nicht mehr. Du hast in Kosovo, du hast sowas wie einen Immobilienboom gehabt die letzten Jahre. Das in jeder größeren Stadt hast du am Stadtrand, man nennt es auch so einen Arbeiterstraßenstrich. Das heißt, da verkaufen sich Leute zum Teil für 1-2 Euro pro Tag, um an einer Immobilie zu arbeiten. sondern am nächsten Tag läuft das mal wieder nicht. So, Streikrecht, Arbeitsverträge, vergesst das. So, was ist jetzt die spezielle deutsche Verantwortung? Ich habe gesagt, Siemens und Thyssen sind an Trepscher sehr, sehr interessiert. Aber nicht nur die, es gibt Konkurrenz. Auch die Madeleine Albright Group ist an Trepscher interessiert. Ich weiß nicht, wer Madeleine Albright noch was sagt. War mal US-Außenministerin. Jetzt vertritt sie eine Group, also für Investoren, speziell im Bereich von wichtigen Mineralien auf dem Balkan. So, die konkurrieren um Trepscher. Sondern da sind auch immer wieder Leute in Pristina. Ja? Also ich war mal, Kosovo ist wirklich klein. In Germia, das ist so ein Park, war ich zum Essen eingeladen, ganz schön, habe mich irgendein Professor eingeladen. Und dann sagen, auf einmal war kosovarische Polizei da. Und so, was ist los? Okay, wir müssen viel Spezial, ja? Wir haben einen speziellen Besucher. Wer sind Sie? Ich sage, ja, das ist Professor sowieso, Professor, ja, alles in Ordnung. Dann haben wir gewartet, wer der spezielle Besucher ist. Da kam plötzlich ein Range Rover, lauter elegante Leute drin, so ein eleganter Fahrer mit Anzug, Krawatte, ein eleganter Beifahrer, Bodyguard und einer, der hat ganz normal ausgeschaut. Da habe ich aber sofort gesehen, das ist ein Deutscher. So um die 2 Meter, ein typischer Norddeutscher, aber dieser Spezialbesucher kam raus, ganz normal gekleidet, mit einer Jeans, mit T-Shirt, weil es war Sommer. Ich sage, das ist ein Deutscher. Und da gab es so eine Toilettengeschichte. Ja, da gehe ich auf die Toilette, er geht auch zufällig auf die Toilette. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, sind Sie aus Deutschland? Ja, Sie auch. Kennen Sie hier die Lage? Fragt er mich, sage ich ja. Sagt er, ja, ich habe heute gerade ein Gespräch gehabt mit dem Wirtschaftsminister. Es geht um Trepscher. Morgen treffe ich noch einen gewissen, na, wie heißt er? Kadri Veseli. Sagen Sie mal, hat der Mann Einfluss? Ist der sauber? Dass er Einfluss hat, kann ich bestätigen. Ob er sauber ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber Einfluss hat er sicher. Er ist heute Parlamentspräsident. Ja. So, also das heißt, man will unbedingt sich die Reichtümer dieses Gebietes aneignen und setzt darauf. Gleichzeitig hat man für die eigene Beamtenschaft und zum Teil für Spitzenbeamte Kosovo dazu benutzt, zum Teil zur Rehabilitierung. Also Kosovo gilt in deutschen diplomatischen Kreisen als Reha-Institution. Wisst ihr, was ich darunter meine? Wer kann sich denn noch an den Kaviar-Diplomaten Steiner erinnern? Also Steiner war mal einer der wichtigsten Staatssekretäre von Gerhard Schröder. So, und der war mal in Deutschland nicht mehr zu halten wegen einer Kaviar-Affäre. Das heißt, er flog mit Schröder von China auskommend nach Moskau. So, in Moskau, diplomatischer Empfang, Putin war schon Präsident. Auf einmal fällt dieser Spitzendiplomat von Gerhard Schröder, Steiner, aus dem Flugzeug heraus, also über die Treppe, rollt sich ab, landet auf dem roten Teppich und brüllt das versammelte diplomatische Korps an, ihr Arschlöcher, warum habt ihr keinen Kaviar? So, dann war er nicht mehr zu halten. Also war Steiner, musste gehen. Er kam so in der deutschen Spitzendiplomatie nicht mehr zu gebrauchen. Kaviar-Diplomat. Die Presse war voll. Da war es ein paar Monate ruhig. Ein Jahr, glaube ich. Und dann hat er seine Reha angetreten. Das heißt, er wurde dann Leiter der UN-Mission in Kosovo. Ja, war der international Befugte und Sprecher. So und so ähnlich ging es auch mit einem weiteren Leiter der UN-Mission bis 2008. Das war ein gewisser Joachim Rücker. Sozialdemokrat. Union ist egal heutzutage. Ja, kennen Sie ja aus der Großen Koalition. Der hat sich ähnlich verhalten, natürlich immer nur Privatisierung, 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 mehr hörst du von den Leuten nicht. Bis heute. Und dann hörst du immer eins nur, das ist ihr Paradigma, Stabilität. Also wenn du von den Internationalen was hörst, wie von den örtlichen führenden Politikern, Stabilität, Stabilität, Stabilität. Das heißt, wie die Leute leben, interessiert sie eigentlich gar nicht. Auch für die Flüchtlingsdebatte hier. Sondern wichtig ist, es herrscht kein richtiger Krieg, es wird nicht so massiv geschossen, ergo das Ding ist stabil. Aber wie sicher das Ganze ist, merkt man an der Bezahlung der Eulex-Beamten. Seit 2008 gibt es diese angeblich schon fast überflüssige Eulex-Mission. Sie ist überflüssig aus anderen Gründen. In Kosovo, das heißt, da sind ca. 2000 internationale Beamte tätig in Kosovo. Über 1600 davon sind Polizisten, der Rest sind Richter und Staatsanwälte. Also, und was ist jetzt mit denen? Man sagt, sicheres Herkunftsland Kosovo. frage mich, warum kriegen diese Eulex-Beamte alle einen Sicherheitszuschlag? Kriegen die, verdienen enormes Geld. So kriegen die einen Sicherheitszuschlag, wenn das Kosovo so sicher ist. Das ist schön für einige Leute, der Eulex. Ich habe in Pristina mal einen getroffen vor ein paar Jahren, der hat den typisch deutsch-bayerischen Namen Meier. Den kenne ich auch aus München. Sitzt in der Mutter-Theresa-Straße, ist so die Fußgängerzone, und sitzt mit zwei jungen, hübschen albanischen Dolmetscherinnen und ruft auf einmal: Ja, Herr Brüng, was machen denn Sie hier? Sag ich, ja, Herr Meier und Sie. Da habe ich mich da hingesetzt, dann haben wir Kaffee getrunken. Was er so genau macht, konnte er mir nicht erklären. Dann ist er schon ein paar Jahre dort gewesen, habe ich ihn gefragt, ob er ein bisschen Albanisch kann. Sagt er, ach, das brauche ich gar nicht. Und wieder wie in einem Film, man kann in Kosovo erlebt man lauter so Filme. Er umarmt seine beiden Dolmetscherinnen und sagt, ach, wenn ich hier mal was übersetzt brauche, das machen doch meine Schätzchen für mich. So läuft das ab. Und dann hat er mir auch noch gesamt, was er an Knete bekommt. Und ich habe das später mir dann auch noch schriftlich bestätigen lassen, nicht von ihm, sondern von anderen Instanzen. Er bekommt pro Monat in Kosovo, der ist um die 60, 6.000 Euro Cash. So, der hat eine Wohnung umsonst, der hat ein Auto umsonst, das Benzin wird bezahlt und zudem, weil er ist ja humanitär und für den Rechtsstaat zuständig, 4.000 Euro auf dem Konto in Deutschland und das Ganze steuerfrei. Weil er ist humanitär, Risikozuschlag ist noch dabei. Ja? So der Durchschnittsverdienst dieser Eulex-Beamten. So, was sie eigentlich treiben, ist völlig unklar. Sie sind überflüssig, sie betrachten Kosovo als eine Art von wunderschönem Eiland, so Paradies, Kosovo, sagen die Kosovaren zu dem, Paradies, Kosovo. So leben wir auch dort so. Diese Leute sind in aller Regel mit den Kriminellen vor Ort verbunden. Bekämpfen überhaupt nicht die Kriminalität, haben nicht den geringsten Ehrgeiz, sie zu bekämpfen, sondern sie profitieren mit davon. Beispiel, vor knapp zwei Jahren, Ende 2014, nahm mal eine britische Staatsanwältin ihren Job in dieser Eulex-Mission ernst. Nahm ihn ernst und hat gesagt, hier hat ein Richter, ein anderer internationaler Richter, kein Örtlicher. Mordermittlungen in drei Fällen gegen 300.000 Euro eingestellt. Ja, Schwarzgeld, eingestellt. Von örtlichen Kriminellen. So, was ist mit ihr passiert, mit dieser britischen Staatsanwältin? Das hat sie gegenüber den kosovarischen Medien erklärt. Ja, und auch Dokumente gehabt, also für ihren Vorwurf. Am übernächsten Tag, wurde diese britische Staatsanwältin gefeuert und die Begründung der Eulex war, sie hat sich unkollegial gegenüber der Eulex verhalten, so eine Person ist nicht tragbar. Das heißt, wenn jemand aus der EU seinen Job in Kosovo ernst nimmt, ist er nicht tragbar. So, jetzt liegen die Akten von dieser britischen Staatsanwältin in Brüssel vor einem EU-Ausschuss und ich vermute leider, dass sie da gut liegen. Das heißt, sie werden liegen bleiben, solange bis man diese ganze Geschichte vergisst. Die Fluchtwelle, die Ende 2014 einsetzte, hat auch etwas damit zu tun, dass im Frühjahr 2014 gab es in Kosovo Parlamentswahlen. Und die regierende Partei, PDK, Demokratische Partei heißt das, irgendwie sind das alles Demokraten, die haben die Mehrheit verloren. Und es wurde über einige Monate über ein oppositionelles Regierungsbündnis verhandelt in Kosovo. Oppositionelles Bündnis, das hatte den Namen FLAN. So, nach einigen Monaten, im November 2014, ist das gescheitert, dieses oppositionelle Regierungsbündnis. Und zwar hauptsächlich wegen der damaligen US-amerikanischen Botschafterin Jakobsen. Diese Frau hat etwas Albanisch erklärt, hat gelernt und sie hat im November 2014 gegenüber dem kosovarischen Fernsehen in Albanisch gesagt, diese Politiker hier vor Ort haben alles verkackt. Wortwörtliches Zitat. Ja. Morgen haben die bei mir in der Botschaft anzutanzen. Und ich habe auch noch die deutsche Botschafterin und den französischen Botschafter eingeladen. Und dann werden die Kosovaren übermorgen eine neue Regierung haben. Und genauso ist es gelaufen. Also die sind von der BDK und von der LDK in die US-Botschaft gegangen. So haben die große Koalition geschlossen. Am nächsten Tag wurde das verkündet. So, nach diesem Moment setzte eine Massenfluchtbewegung aus Kosovo ein. Weil die Leute ja hofften, dass sich an der sozialen Misere, an dem ökonomischen Desaster irgendetwas ändert. Aber sie haben gesagt, nee, jetzt sind die alten Leute wieder vorne dran, es ändert sich nichts, das heißt, wir verschwinden. Und da kam dieser Personenkreis von 50.000, 60.000 Flüchtlingen plötzlich zustande. Unmittelbar nach der Entscheidung, nach diesem kolonialistischen Diktat, sage ich jetzt mal, ja, der USA, Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der kosovarischen Bevölkerung. Das heißt, nichts ist da in Ordnung und die Fluchtwelle produziert man sich in aller Regel selbst. Also man kann hier nicht so tun, man hätte mit dieser Flüchtlingsgeschichte nichts zu tun oder es wäre irgendeine unfassbare Erscheinung. So, die UN, die EULEX und die Internationalen arbeiten in Kosovo sehr gern mit kriminellen Politikern zusammen. Sehr, sehr gerne. Mit Vorliebe, mit Kriminellen. Begründung: Am 25. August letzten Jahres wurde in Brüssel ein Abkommen unterschrieben zwischen der kosovarischen Regierung und der serbischen Regierung unter dem Namen Srebrenica. Da geht es angeblich in diesem Abkommen um die Rechte der serbischen Minderheit. In Wirklichkeit geht es darum überhaupt nicht. Sondern auf 24% des Landes in Kosovo soll ein serbischer Kommunalverband entstehen. Also eine Vereinigung von Kommunen auf 24% mit einem eigenen Haushalt. Also nicht einen Haushalt für die Stadt Freiburg, ja, sondern ein Haushalt von der Stadt Freiburg mit der Stadt Essen, mit der Stadt Bochum und so weiter. Also ein eigener Haushalt. Diese serbische Assoziation soll das Recht erhalten, alle Polizisten einzusetzen, alle Richter einzusetzen, das gesamte Krankenhauspersonal auszuwählen und zu stellen. Der serbische Staat erhält das Recht, der erkennt ja Kosovo bis dato nicht an, hat auch gar nicht vor, Kosovo anzuerkennen, 500 Beamte pro Jahr nach Kosovo zu schicken. Und diese Vereinigung serbischer Kommunen, das hört sich immer ganz gut an, Kommunen und Vereinigungen und so ist es aber nicht, hat das Recht darauf, eigene diplomatische Beziehungen abzuschließen. Muss man sich mal überlegen. Also hat das Freiburg eigene diplomatische Beziehungen? Glaube ich nicht, ja. Sondern dieser Verband hat dann dieses Recht. Das heißt, er darf eigene diplomatische Beziehungen mit Belgrad unterhalten und er darf diplomatische Beziehungen mit Russland unterhalten. Und Belgrad hat das Recht, 500 Beamte pro Jahr nach Kosovo zu schicken und zu bezahlen. Das heißt, was hier gemacht wurde, ist die endgültige Schaffung eines zweiten Bosniens auf dem Balkan, das heißt, die ethnische Spaltung eines Landes neuerlich durchzuführen. Und wohin das führt, diese ethnische Spaltung, sieht man ja am Beispiel Bosnien. So, da regiert in allen drei Landesteilen regiert die Mafia. Also wenn die Leute anfangen zu protestieren, heißt das, von Seiten der einen Ethnie oder deren politischer Führung, wir sind ja nicht schuld, die anderen sind schuld. Und sie sagen das wiederum umgekehrt. So, und das heißt, Srebrenica zerstört auch jegliche wirtschaftliche Perspektive für Kosovo. Nebenbei kriegt dieser kommunale Staatsverband, ist eigentlich ein Staat im Staat, Zugriffe auf Teile von Trepča, Zugriffe auf Teile der Braunkohlevorkommen, die es zuhauf gibt, und Zugriffe auf ein ziemlich komplett erschlossenes Wintersportgebiet, also in Novobrd, im Süden von Kosovo. So, das heißt, die EU macht ein zweites Bosnien auf dem Balkan. Was man sich davon erwartet, weiß ich nicht. Sonst gibt es eine Opposition, die dagegen protestiert. Dann heißt es hier in deutschen Zeitungen, zum Teil sogar in linken Zeitungen, was ich nicht ganz verstehe, diese Opposition wäre nationalistisch. Das stimmt überhaupt nicht. Die Opposition sagt, wir wollen keine ethnische Teilung. Wir wollen, dass jeder in Kosovo die gleichen Rechte und Pflichten hat. Und wir wollen, dass Serben und Albaner und Roma vor Ort miteinander reden. Also wir lehnen Verhandlungen in Brüssel ab. So zwischen nicht legitimierten Regierungen. Also in Kosovo direkt eingesetzt, ja. Und in Serbien ist es eine Regierung. Diese Leute waren alle enge Mitarbeiter von Slobodan Milosevic. Sollte man auch wissen. Das lehnt man ab. Und Albin Kurti speziell ist der bekannteste Oppositionsführer in Kosovo. Sagt immer wieder, ich will mit den Serben reden. Ja, um zu einem Arrangement zu kommen. Aber ich lehne Verhandlungen mit dem serbischen Staat ab. Solange der serbische Staat Kosovo nicht anerkennt, wenn mich jemand nicht anerkennt, nicht akzeptiert, würde ich ja auch im Privaten mit jemandem nicht reden, der mich nicht anerkennt und nicht akzeptiert. Zur Situation der Roma, das ist natürlich eine spezielle Situation in Kosovo, wie in anderen Gebieten der Region. Es gibt in Fus Kosova, das ist so zwischen dem Flughafen und der Hauptstadt Pristina, hinter dem alten, ehemaligen, sehr bedeutenden Bahnhof, eine Siedlung von Roma und Ashkali. So, in dieser Siedlung leben, man schätzt es, genaue Zahlen gibt es nicht, ich war einige Male dort, so ungefähr 4.000 bis 4.500 Menschen. Leben ist ehrlich gesagt zu viel gesagt, weil sie leben dort in aller Regel ohne Strom, sie leben ohne Gas, sie leben ohne Heizung, ihre Häuser dort sind selbst zusammengeschustert, sie haben keinerlei betonierten Fußboden, sie verfügen in aller Regel über keine Toilette. Die Arbeitslosigkeit bei den Roma und bei den Ashkali liegt bei 99%. 99% gibt sogar die Kommune in Fus Kosova zu. So, das Einkommen einer Roma-Familie mit drei Kindern liegt bei monatlich, muss man sich überlegen, 56 Euro. Also Mann, Frau, drei Kinder, 56 Euro. Bei fünf Kindern bei 76 Euro. Allerdings nur bis zum 13. Lebensjahr. Wenn ein Roma-Kind älter ist als 13, gibt es kein Kindergeld mehr. Das heißt, dann geht man offensichtlich davon aus, der kann sich selber ernähren. Da ist ja auch ein bisschen was dran. Also die Roma-Kinder sind zum Teil die Haupteinnahmequelle der Roma-Familien. Wenn man mit ihnen oft von Seiten der Familien ins Zentrum von Pristina geht, da gibt es riesige Straßenkreuzungen und Ampelanlagen. Und da springen dann plötzlich die Kinder auf die Autos rauf, die Roma-Kinder hauptsächlich, und versuchen dir die Autoscheibe zu säubern. Offensichtlich deswegen, ein anderer Vertreter der Ashkali sagt, wahrscheinlich haben die diese Regelung so, damit wir immer weiter Kinder machen, ich weiß es nicht. Vom Prinzip her unterstützt nur die Bewegung für Selbstbestimmung, also Livisia Vetvendosje, die nach der Schweizer Wochenzeitung an sich ein sehr seriöses linkes Organ, angeblich nationalistisch ist, nur Vetvendosje hat in Fus Kosova bei den letzten Kommunalwahlen auf die Situation der Roma hingewiesen und hat gesagt, das kann nicht mehr toleriert werden. So, es kann auch nicht toleriert werden, dass es zum Teil wirklich rassistische Übergriffe der Polizei gibt gegenüber Roma. Ja? So, und die gibt es in Fus Kosova, die gibt es aber auch in Leposavić, das ist im Norden Kosovas. Da gibt es auch ein Roma-Quartier. Aber das, was ich zum Roma-Quartier in Fus Kosova gesagt habe, gilt genauso für den Norden Kosovos, für den sogenannten serbischen Teil. Aber genau die gleiche Situation. Also die Polizei schlägt bei einem Roma sehr schnell zu. So, bei der Behörde kommt er nicht dran, Arbeit kriegt er keine. Die Polizei lässt sich aber auf der anderen Seite hin und wieder schlagen, ohne dass viel passiert. Also vor zwei Jahren fuhren die Söhne von einem Spitzenpolitiker Kosovas, den ich noch kenne aus der Emigration, die Söhne von Adem Grabovci, das Fraktionsvorsitzender einer großen Partei im Parlament, die fuhren mit einem riesen Tempo durch Fus Kosova, haben sich nicht stoppen lassen von der Polizei, da gibt es eine riesen Durchgangsstraße, dann hat die Polizei sich doch getraut, sie zu stoppen, dann kamen die raus und prügelten die beiden Söhne auf die Polizisten ein, nach einem kurzen Wortwechsel. So nach dem Motto, halt ab, das sind die Söhne von Adem Grabovci. So, dann wurden sie mitgenommen, aber nur zwei Stunden. Nach zwei Stunden durften sie wieder gehen. Die Polizei hat auch nicht zurückgeschlagen. Also sie schlägt auf Roma, ja, aber nicht auf die Söhne von irgendwelchen Spitzenpolitikern des Landes. Das muss man ganz einfach feststellen. Noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen zu dem sogenannten Westbalkan. Im Jahr 2009 setzte beginnend in Serbien ein sogenannter Steuersenkungswettbewerb zur Anwerbung ausländischer Investitionen ein. Also 2009 erklärte Serbien, in Serbien gilt ab jetzt ein Steuersatz von 11%, eine Flat Tax, also Maximalsteuersatz, die ihr nur zahlen müsst, wenn ihr Gelder aus dem Betriebsvermögen entnehmt oder aus den Gewinnern. Kommt nach Serbien. Eineinhalb Monate später sagte Hashim Thaci, war damals Ministerpräsident, nee, geht nicht nach Serbien, kommt nach Kosovo, in Kosovo zahlt ihr nur 10%. Zwei Monate später sagte Djukanovic, der damalige Regierungschef von Montenegro, Nee, kommt nach Montenegro. Hier gibt es auch viel Bauxit, neben dem Tourismus. In Montenegro zahlt ihr nur 9%. 4 Wochen später erklärte der damalige albanische Premierminister Sali Berisha, kommt nach Albanien. In Albanien zahlt ihr auf 5 Jahre überhaupt keine Steuern. Im Rahmen dieser neoliberalen Deregulierung des Balkans, wie ich sie auf der ganzen Welt beobachten kann, so ein Steuersenkungswettbewerb. Und Berisha ging dann noch ein bisschen weiter. Berisha sicherte ausländischen Investoren für 5 Jahre den Status der diplomatischen Immunität zu. Wisst ihr, was das heißt? In Albanien gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Aber 2009 hat man den ausländischen Investoren diplomatische Immunität zugesichert. Das bedeutet, haben den Status einer Botschaft, die müssen nicht den albanischen Mindestlohn bezahlen, die müssen sich nicht einmal kontrollieren lassen in Sachen Umweltauflagen etc. Gar nichts läuft da. Und was ist passiert? Mit diesen Maßnahmen von Sali Berisha gab es schon ein paar Investitionen, speziell von italienischen Textilkapitalisten, die aus Süditalien, ist ja nicht weit, über die Adria gegangen sind, hauptsächlich in den Raum Durs, und haben dort Textilfabriken errichtet. Und in Durs ist die Lage dann so. Dort arbeiten im Schnitt nur Frauen, noch ein bisschen billiger wie in Süditalien, nämlich für weniger als 100 Euro pro Monat umgerechnet. Und sie arbeiten im Schnitt nur 2 Jahre. Wieso nur 2 Jahre? Weil nach 2 Jahren, du hast das ja mit Fasern zu tun, mit Chemikalien zu tun, sind die Hände dieser Frauen dermaßen kaputt, dass der nächste Schub an Frauen kommt. Also das heißt, ja, wer mal von Friedrich Engels die Lage der arbeitenden Klasse in England gelesen hat, 1845 geschrieben, momentan gibt es einen kosovarischen Autor, der übersetzt hat, steht nur oben drüber Autor unbekannt, ja, und er ändert eigentlich gar nichts, er ändert nur die Namen von bestimmten Firmen, von bestimmten Wohngebieten in das albanische heute, in Albanien und in Kosovo, und erst am Schluss wird man den Namen erfahren. So sieht die Lage aus, und 2011 war in Buçsi, das ist in Albanien, gibt es große Vorkommen an Chrom. Und auch das wurde in Albanien privatisiert an eine österreichische Firma. Diese österreichische Firma sah sich 2011 mit einem Arbeiterstreik konfrontiert. Und zwar haben die Arbeiter gar nicht gefordert, die Bergarbeiter, das ist eine reine Bergarbeiterregion, dass sie mehr Lohn kriegen, sondern sie forderten mehr Arbeitssicherheit. Weil sie festgestellt haben, dass pro Jahr im Schnitt um die 60, 70 Personen mehr oder weniger schwer verletzt werden in diesen Minen, weil es wird nichts investiert, es wird nur abgebaut. Und 2011 festgestellt, 10 kamen zu Tode. Dann haben sie gestreikt, das durften sie aber nicht. Die Haupteigentümerin dieser Mine in Mittelalbanien, von dieser österreichischen Firma, ist eine Gräfin, die in München Grünwald sitzt, hat sich, die Welt ist immer furchtbar klein, hat sich an den albanischen Ministerpräsidenten gewandt und hat gesagt, wir haben den Status der diplomatischen Immunität. Bei uns darf nicht gestreikt werden. Sondern was ist passiert? Die Polizei hat über Wochen diese Region polizeilich angegriffen. Also es gab so wie aus den 20er Jahren, wenn man da so alte Filme noch sieht, so richtig Barrikadenkämpfe um diese Bergarbeitermine herum, um diese Stadt herum. Es wurden Barrikaden errichtet. Arbeiter saßen in der Mine, haben einen Hungerstreik durchgeführt. Sondern am Schluss kamen militärische Spezialeinheiten, haben sich so aus dem Hubschrauber abgelassen, sind hinunter und haben die Hungerstreikenden herausgeholt und die Streikposten wurden niedergeschlagen. So, und ich denke, so sieht Demokratie in Albanien aus. Und wer da sagt, es gibt keine Fluchtursachen, ja, der kann sich höchstens wiederum auf ein Blatt Papier berufen. Natürlich gibt es in Albanien Streikrecht, natürlich gibt es einen Mindestlohn, natürlich gibt es keine Benachteiligung von Homosexuellen. So, wenn ich dem Papier glaube, nur Papier und Realität, ja, sind ja oft zwei völlig unterschiedliche Angelegenheiten. So, die Roma in Albanien leben ähnlich wie in Kosovo oder wie in dem nördlichen Kosovo, Leposavić, Fush Kosovo. Sie leben in Albanien auch im Wesentlichen ohne jegliche soziale Leistungen, vom Schrotthandel, vom Sammeln von Müll. So, die wenigsten Kinder der Roma besuchen die Schule, was im Übrigen ein Phänomen ist, was die ganze Region betrifft. Dass immer weniger die Schule besuchen, weil viele Kinder schon mitarbeiten müssen. Aber in Roma ist es besonders extrem. Also das dort der Analphabetismus zunimmt. Montenegro, ähnlich die Situation. Also in Montenegro, Djukanovic war ja mal bekannt, der montenegrinische Ministerpräsident, dafür, dass er der größte illegale Zigarettenhändler in Europa ist. Da hat er selbst die italienische Regierung mal feststellen müssen und das italienische Justizsystem. So, auch in Montenegro ist die Lage der Roma vergleichbar mit der Lage der Roma in Kosovo und in Albanien. Jetzt noch ein paar kurze Worte zu Serbien, bevor ich mich dem Ende nähere. In der serbischen Stadt Krumjagovac wurde vor einigen Jahren die ehemals sehr bekannte Automobilfabrik, es wird überall privatisiert, Zavassa, privatisiert. Der neue Eigentümer ist die Firma Fiat aus Italien. Ja, so, was ist passiert? Die Firma Fiat aus Italien hat fast die Hälfte der ehemals beschäftigten Arbeiter entlassen. Das Gleiche, was ich zuvor über Kosovo erzählt habe, über Albanien auch erzählt habe. Es läuft in der Regel immer so 50-50. So, dann hatte Fiat eine ganz glänzende Idee über einige Wochen im Jahr 2012. Sie haben für die Arbeiter eine Windelbestimmung herausgegeben. Wisst ihr, was ich meine mit Windelbestimmung? Ihr kennt doch so Windeln für Kinder, ja? Gibt's ja. So, Fiat hat gesagt, die Arbeiter müssen Windeln tragen. Vorschrift. Begründung, wenn ein Arbeiter Windeln trägt, dann geht er nicht mehr auf die Toilette. Das heißt, er kann durcharbeiten. So, ja? Also um sich diesen Kostenfaktor, dass der mal austritt, zu sparen, das ist Kapitalismus pur. Er lässt man so eine Windelverordnung. Gut, dagegen haben dann die Arbeiter nach einigen Wochen gestreikt. Da wurde die Windelverordnung auch wieder zurückgenommen. Zur selben Zeit ist in Serbien, in Nordserbien, in Novi Sad, eine relativ kämpferische serbische Metallarbeitergewerkschaft entstanden. Die waren dann mal in München bei einer Informationsveranstaltung. Und ich habe die gefragt, was sie für eine Haltung haben zu Kosovo. Und haben sie gesagt, diese Metallarbeiter aus Novi Sad, Kosovo interessiert uns nicht. Was meinen wir damit? Er sagt, na, die serbische Regierung versucht uns laufend einzureden, wenn wir Arbeiter sind in Serbien. Wir müssen uns um mittelalterliche Kirchen in Kosovo kümmern. Und solange wir mit der serbischen Regierung in der Kosovo-Frage in einem Boot sitzen, können wir diese Regierung und können wir den neoliberalen Privatisierungsprozess überhaupt nicht bekämpfen. Das heißt, wir unterstützen das Selbstbestimmungsrecht Kosovas. Und einer war ein bisschen ein Theoretiker von diesen Gewerkschaften. Er zitierte dann noch den serbischen Sozialistenführer Dimitri Tucevic vom Januar 1914. Also es war ein wirklicher Sozialist, ja, im Gegensatz zu Milosevic. Es war ein Chauvinist, kein Sozialist. Dimitri Tucevic hat ein Buch geschrieben, was es mittlerweile nicht nur auf Deutsch gibt, sondern auch wieder in Albanisch gibt. Serben und Albaner, Januar 1914. Und er hat gesagt, die serbischen Arbeiter müssen dafür kämpfen, dass die Kosovaren frei darüber entscheiden können, zu wem sie staatlich gehören. Solange die serbischen Arbeiter das Recht der Kosovo-Albaner darauf nicht akzeptieren, sind sie außerstande, ihre Regierung zu bekämpfen. Und ich glaube, das gilt bis heute, ja? Dass man sozusagen immer von den inneren Widersprüchen versucht abzulenken, indem man sie nach außen verlagert. In Serbien heißt es dann immer Schlacht am Anderfeld 1389, ja, und so wie das ein Thema ist, kümmerst du dich nicht mehr um das Soziale. Perspektiven und Ausblick. Ich denke, an der sozialen Misere, an der Katastrophe insgesamt in der Region sind nicht die Menschen schuld, sondern ist ein bestimmtes Wirtschaftssystem schuld und sind hauptsächlich hier die Metropolen schuld. Die Metropole selber, also Deutschland, die USA, viele wichtige kapitalistische Staaten, was die Bekämpfung und die Verhinderung von Flucht angeht. Ich denke, wir müssen als Demokraten dafür sein, dass jeder das Recht hat, dort zu leben, wo er leben will, also auch in Deutschland. Noch dazu, wo Deutschland so viel auch verbricht in dieser Region. Aber vom Prinzip her müssen die Leute dort unten ihre Probleme selber lösen. Und Albin Kurti, so der bekannteste Oppositionspolitiker Kosovas, sagte kürzlich, Kosovo hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt zu einer radikaldemokratischen sozialen Erhebung der Bevölkerung mit Erfolg oder die Bevölkerung wird versuchen, das Land zu verlassen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ja, alles andere ist ein nicht haltbarer Zwischenzustand. Und ich denke, er hat mit dieser Feststellung absolut recht.